Ich möchte aus dem Hebräerbrief einen Abschnitt lesen, und zwar aus dem 10. Kapitel, den Vers 19 und dann von 22 bis 25. Der Vers 19 ist die Einleitung und Vers 25, 22 dann bis 25. Da heißt es, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Darum lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, das ist jetzt 22 schon, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt von bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißungen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Text, der uns hier gegeben ist. Ein Text, der ausgeht von dem, was Gott für uns getan hat. Am Anfang dessen, was ich gelesen habe, in Vers 19, da heißt es, um den Satz noch einmal zu lesen, da wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Das ist der Beginn. Und von dem aus setzt dann der Apostel Schlaglichter und sagt, Folgerungen, Schlussfolgerungen daraus, dass wir einen freien Zugang haben zum Thron Gottes, das bewirkt, dass bei uns wir Entscheidungen treffen, dass wir Möglichkeiten haben, die wir in Anspruch nehmen sollen. Aber es beginnt alles, 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 ihr Lieben, bei dem, was Gott für uns getan hat. Und ihr wisst ja, der Hebräerbrief ist ein Brief, der ganz besonders auf das Alte Testament zurückgeht und darauf aufbaut. Ein Brief, der immer wieder von dem Alten Testament ist, als Erklärungshintergrund für das, was im Neuen Testament geschehen ist. Und im Alten Testament ist der Tempel eine ganz wichtige Sache. Das ist eine Offenbarung Gottes des ganzen Heils. Und der Apostel schreibt eben oder nimmt Bezug darauf, dass er sagt, ja, so wie im Alten Testament, wenn im Tempel gehandelt wurde, zur Versöhnung der Menschen und zur Versöhnung des Volkes, da gab es einen Hohepriester. Und dieser Hohepriester durfte einmal im Jahr durch das Heiligtum hinein in das Allerheiligste, dort wo die Bundeslade stand. Das Heiligtum ist hier gemeint, das Allerheiligste vom Tempelaufbau her. Und er ist hineingegangen, aber nicht ohne, dass er Blut mitbrachte. Das Blut von geopferten Lämmern, das sozusagen benötigt wurde, um die Sünde des Volkes zu bedecken. Und mit diesem Blut hat der Hohepriester die Bundeslade besprengt, um deutlich zu machen, dass der Hohepriester durch das Blut eines anderen, eines Stellvertreters, also das war in diesem Sinne ein Tier, nun auch um Vergebung für das Volk gebeten hat und so die Sünden bedeckt wurde. Aber als Jesus kam, da wurde das erfüllt. Jesus kam als der Hohepriester und er ist durch diesen Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten trennt, hindurchgegangen, nicht mit dem Blut von Tieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und mit diesem Blut hat er Versöhnung geschaffen für alle Menschen, die diese Versöhnung durch das Blut Jesu annehmen. Deswegen ist das Blut auch im Abendmahl so eine entscheidend wichtige Sache. Durch das Blut Jesu, durch das Blut dieses einen Opferlammes, das war nicht mehr ein Tier, sondern das war der Sohn Gottes, der sündlos war, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Er ist gleichsam bildhaft durch diesen Vorhang hindurchgegangen. Diesen Vorhang, der den Menschen wegen seiner Sündhaftigkeit vor dem lebendigen Gott trennt. Und als er durchging, das heißt, als er sein Leben ließ, deswegen wird das auch der Vorhang wird bezeichnet als das, als der Leib Christi, der hingegeben wurde. Er ist mit seinem, durch seine Hingabe an den Leib hat er den Vorhang geöffnet. Deswegen, als er gekreuzigt wurde, da ist auch der Vorhang im Tempel zerrissen. Als ein Bild dafür, durch dieses Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, haben wir nun freien Zugang zu dem Thron Gottes. Halleluja. Das ist das größte Geschehen, das es überhaupt gibt. Wir haben freien Zugang zum Thron Gottes dadurch, dass Jesus als Hohepriester mit seinem eigenen Blut unsere Sünden nicht nur bedeckt hat, sondern vollkommen vergeben hat. Vollkommen vergeben hat. Das Blut der Tiere, sagt der Hebräer, konnte die Sünden nur bedecken, für den aufbewahren, auf den Tag hin, bis das eigentliche Opferlamm geschlachtet wurde. Und dieser hohe Priester, der himmlische hohe Priester, der nicht ein Mensch war mit Sünden, so wie der normale hohe Priester, sondern er durch diesen Vorhang hindurchgetreten ist. Und ihr Lieben, darum, das ist die Voraussetzung. Und jetzt sagt der Apostel hier in diesem Brief, da geht es jetzt eben bei Vers 22 dann weiter, darum, so lasst uns nun hinzutreten. Gemeint ist eben zu dem Thron der Gnade. Weil der Zugang geöffnet ist, Halleluja, das ist das Wunderbare. Dass wir einen Zugang bekommen haben, nicht weil wir so sehr uns bemüht haben, mit irgendweise mit unseren Sünden fertig zu werden, sondern weil er fertig geworden ist mit unseren Sünden. Deswegen hat er den Vorhang zerrissen und die Türe aufgetan und wir dürfen hinzutreten. Und dieses Wort hinzutreten, ihr Lieben, ist zuerst einmal ein Bild für Gebet. So lasst uns nun hinzutreten. Jetzt dürfen wir ständig vor den Thron Gottes kommen, hinzutreten. Das heißt, wir leben vor dem Thron und wir treten, bildhaft jetzt gesagt, hinzu zu dem Thron Gottes, wenn wir anfangen zu beten. Jede Form des Gebetes, ob es Anbetung ist oder Danksagung ist, ob es Fürbitte ist oder irgendeine andere Form von Gebet, es ist immer ein Hinzutreten. Wir haben die Gewissheit, wenn wir zu dem Thron Gottes anfangen, im Gebet zu kommen, dann haben wir freien Zugang. Das ist geöffnet für uns. Der Vater gewährt uns sozusagen seine Audienz oder auch seine Gegenwart und wir dürfen durch das Blut Jesu, allein durch dieses Blut Jesu, dürfen wir zu ihm hinkommen. Und darum sagt nun der Apostel, okay, wenn das so ist, dann muss das auch Wirklichkeit werden in unserem persönlichen Leben. Das ist keine Theorie, sondern das muss Wirklichkeit werden, zum Beispiel dadurch, dass er sagt, so lasst uns nun hinzutreten, und das ist für mich eines der wichtigsten Worte jetzt, mit wahrhaftigem Herzen. Ihr Lieben, da liegt ein riesiger Schwerpunkt. Wir können zu diesem Thron der Gnade nur hinzutreten, den Jesus geöffnet hat, mit einem wahren Herzen, mit einem aufrichtigen Herzen, mit einem wahrhaftigen Herzen. Ihr Lieben, was ist die Wahrheit über unser Herz? So wie die Bibel es darstellt. Die Wahrheit über unser Herz ist, dass unser Herz von Natur aus vollkommen böse ist. Unser Herz ist böse von Natur aus, von Anfang an, von Jugend an, heißt es schon im 1. Mose. Und es ist so wichtig, dass wir von vornherein verstehen, grundsätzlich ist es sozusagen, dass wir nicht ausgehen davon und so zum Herrn hinkommen und sagen, na schau mal, lieber Gott, was in meinem Herzen alles Gutes drinnen ist, sondern ganz umgekehrt. Ganz umgekehrt. Ihr Lieben, ihr kennt dieses Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, das Jesus erzählt. Jesus sagt, da kommt ein Pharisäer und ein Zöllner in den Tempel und sie beten. treten zum Thron Gottes sozusagen. Und der Pharisäer sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich tue das nicht und das nicht und das nicht, aber ich tue das und das und das für dich. Das heißt, er kommt mit einer Haltung, wo er sich dessen gar nicht bewusst ist, dass eigentlich sein Herz von Natur aus voller Sünde ist. Jesus hat einmal gesagt, aus unserem Herzen, da kommen die bösen Gedanken, da kommen die bösen Worte, da kommt Ehebruch, da kommt Mord, da kommt Neid, da kommt alles. Es beginnt alles aus unserem Herzen. Und ihr Lieben, darum, wenn es heißt, so tretet herzu mit einem wahrhaftigen Herzen, dann heißt das zuerst einmal, ihr Lieben, der Eingang ins Gebet, darf ich es einmal so sagen, sollte grundsätzlich immer ein Eingang sein, der verbunden ist mit der Bitte, Herr, erforsche mein Herz, so wie ich es meine. Und zeig mir du, wie es in meinem Herzen ist. Zeig mir diese, wisst ihr, wenn wir anfangen zu beten, dann ist es wichtig, dass wir wissen, jetzt stehen wir vor dem Thron. Vor dem Thron Gottes kann ich nicht heucheln. Vor dem Thron Gottes kann ich nicht irgendwie mich darstellen als einer, der ich gar nicht bin. Sondern vor dem Thron Gottes gilt einzig und allein die Wahrheit. Erforsche mein Herz und zeig mir, wie ich es meine. Also ein aufrichtiges Herz ist ein Herz, so gehen wir hin zu Gott, so treten wir ins Gebet, dass wir sagen, ich bin bereit, Herr, mir im Augenblick, jetzt, jederzeit von dir offenbaren zu lassen, was in meinem Herzen nicht in Ordnung ist. Ihr Lieben, das ist sozusagen die Haltung, mit der wir ins Gebet treten. Das ist auch eine Haltung, ist wunderbar, wie jemand auch heute als prophetisches Wort gesagt hat, wenn wir so in einen Gottesdienst kommen. Mit diesem Bereitschaft, Herr, zeige mir gleich jetzt, bevor wir anfangen, vor deinen Thron zu treten. Bevor wir anfangen, in die Anbetung zu gehen. Zeig mir mein Herz, wie ich es wirklich meine. Das ist der Eingang. Ihr Lieben, und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, ich kann doch nicht zu Gott kommen und ihm meine Liebe ausdrücken und ihn ehren und die wunderschönsten, frommsten Dinge sagen und gleichzeitig ist mein Herz eine Mördergrube, wie man so im Schlagwort sagt. Gleichzeitig stehe ich hier und bin verbittert gegenüber einem Menschen. Und Gott zeigt mir das, aber ich preise ihn. Das muss doch eine Konsequenz haben. So können wir nicht vor Gott treten. Ich kann nicht mit einem Herzen, wo ich jetzt gegen einen Bruder, der vielleicht hier sitzt, auch hier sitzt oder irgendetwas tut in der Gemeinde, sozusagen eine Anklage im Herzen haben. Aber ich preise den Herrn. Das ist Heuchelei, meint sozusagen hier auch der Verfasser dieses Hebräerbriefes. Das ist nicht aufrichtig. Ihr Lieben, wo es böse Gedanken gibt gegenüber jemanden, wo es böse Worte gegeben hat gegenüber jemanden oder über jemanden. Wenn wir eintreten, um hinzutreten zu ihm, muss eine Bereitschaft da sein, dass uns der Herr das am Anfang oder auch von mir aus während des Gebetes oder während der Anbetung oder während des Gottesdienstes oder während eines Hauskreises oder während einer Gebetszeit, ganz wurscht in welchem Zusammenhang, uns es zeigt. Ein aufrichtiges Herz ist ein Herz, das nicht perfekt ist, sondern ein aufrichtiges Herz ist es, das jederzeit bereit ist, mir von Gott zeigen zu lassen, wo etwas nicht passt. Und vor allem in unseren Beziehungen oder auch anderen Sünden natürlich, die nur uns betreffen, aber auch gerade in unseren Beziehungen, wo wir nicht rein sind zueinander. Oder wenn wir zum Abendmahl kommen, auch hintreten. Ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Sache. Darauf achtet Gott, dass er in besonderer Weise unser Herz ansieht. Das ist ganz besonders in der Anbetung. Wenn wir anfangen, in die Anbetung zu treten und unser Herz ist nicht offen dafür, dass uns der Herr augenblicklich etwas zeigt, wo ich etwas gegen einen Bruder habe, eine Schwester habe, wo ich etwas Negatives über jemanden gesagt habe. Was haben wir gerade erinnert, ja? Dann ist das eine Anbetung, die nicht mit einem aufrichtigen Herzen ist. Dann treten wir hin mit einem nicht aufrichtigen Herz, sondern mit einem falschen Herz. Und da bin ich dann wieder bei mir, nicht, dass ich über die anderen denke, wie negativ sie sind oder wie schlecht sie sind, sondern dass mein Herz wird geprüft. Mein Herz muss in Ordnung sein. Mein Herz muss rein sein. Wenn wir hinzutreten zu dem Thron der Gnade, muss unser Herz gereinigt sein. Das heißt, es muss bereit sein, aufzugreifen, was der Heilige Geist uns sagt. Und wenn er uns etwas sagt, dass wir sofort unter die Vergebung bringen oder auch Vergebung aussprechen, wo wir jemanden noch nicht vergeben haben, wo eine bittere Wurzel ist. Oder Groll oder was auch immer. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, nicht nur jetzt im Gottesdienst, nicht nur vor einer Zeit einer Anbetung, sondern in jedem Gebet, dass wir zu dem Herrn kommen. Wir setzen uns hin, um eine Gebetszeit zu machen. Das Herz wird zuerst geprüft. Erforsche mich, Psalm 139, noch einmal. Erforsche mich, Gott, und zeige mir, wie ich es meine. Ich weiß es oft gar nicht. Daher braucht es das. Und ihr Lieben, das ist sozusagen eine wesentliche Sache für ein Wachstum im Glauben. Darf ich es so sagen? Gott ist nicht so sehr interessiert an der Qualität unserer Inhalte, die wir ihm sagen. Ist nicht so sehr interessiert an der Qualität dessen, wie wir jetzt etwas formulieren oder wie wir jetzt etwas ausdrücken oder wie wir jetzt zum Beispiel bei der Anbetung irgendeine Form wählen, sondern Gott ist interessiert an deinem Herzen. An meinem Herzen, an deinem Herzen. Das ist ihm wichtig. In welcher Haltung kommen wir zu ihm? Das ist entscheidend, ob Gottes Gegenwart kommt oder nicht. Das ist entscheidend, ob er unsere Fürbitte, wenn wir zu Hause Fürbitte tun für jemanden, ob er das auch jetzt wirklich sozusagen annehmen kann. Unsere Herzenseinstellung. Und darin braucht es immer wieder eine vertiefte Bereitschaft zur Buße. Ich verstehe, warum Gott heute über Buße gesprochen hat. Nicht nur heute, es ist nicht ein aktueller Anlass, sondern es ist einfach ein Weitergehen, wo der Herr immer wieder einen Impuls setzt. Wir brauchen das immer wieder, wo er Impulse setzt und uns aufmerksam macht. Ihr Lieben, es geht um meine Reinheit. Wer ein reines Herz hat, den liebt Gott. Das ist Gott angenehm. Schon in den Seligpreisungen wird das reine Herz ausgedrückt. Und ein reines Herz ist ein Herz, das zuerst einmal aufrichtig vor Gott ist und sagt, ja Herr, ich bin bereit, mir von dir zeigen zu lassen. Was ist nicht in Ordnung? Ihr versteht, was ich meine. Ihr Lieben, wir können nicht wirklich wahrhaft in der Tiefe Buße, zum Beispiel hier gemeinsam Lieder singen zur Anbetung Gottes und in unserem Herzen habe ich einen Groll gegen einen Nachbarn. Oder gegen irgendjemand, der hier im Raum ist. Das geht nicht. Ich kann nicht, das genau dasselbe gilt in der Fürbitte. Wir sind so oft in der Fürbitte für unsere Familienmitglieder, für unseren Hauskreis, für die Gemeinde. Ihr Lieben, wenn mein Herz nicht rein ist zur Familie, wenn mein Herz nicht rein ist zu den Hauskreismitgliedern, wenn mein Herz nicht rein ist zur Gemeinde und alles, was dazu gehört, dann wird meine Fürbitte vor dem Thron Gottes in seiner Heiligkeit und Wahrheit, wird das sozusagen zu wanken beginnen, meine Gebete. Es kommt nicht auf den Inhalt und wenn er noch so richtig ist, auf das Herz kommt es an. Gott sieht das Herz an. Und darum, ihr Lieben, auch wenn es so mager vielleicht manchmal mit unseren Worten wir etwas formulieren in unserer Anbetung oder in unserer Fürbitte oder in unserem Dank, das ist nicht das Entscheidende, die Herzenseinstellung. Und darum heißt es dann auch, dass wir mit wahrhaftig im Herzen hineinkommen, ich überspringe jetzt das eine, indem unsere Herzen besprengt sind und gereinigt sind, so treten wir vor den Thron. Also, dass wir sagen, Herr, zeig mir das auf und in dem Moment, wo du mir es aufzeigst, bin ich bereit, es vor dich zu tragen und ich darf voller Freude dein Blut in Anspruch nehmen, dass es mich jetzt reinigt. Ist das nicht toll? Ich muss nicht irgendwelche auf den Knien irgendwo zum Altar rutschen und Buße tun. Das hat Jesus getan, deswegen ist es etwas Fröhliches, Buße tun. Dass wir im Augenblick, aber nur das gefällt Gott nicht, wenn wir leichtfertig zu ihm kommen, wenn wir unser Herz nicht prüfen lassen. Ihr kennt auch dieses Wort von Jesus, dass er sagt, wenn du zum Altar gehst und ein Opfer bringst und du wirst dir in dem Gehen dorthin bewusst, dass du mit irgendjemandem unversöhnt bist, ich verkürze das jetzt, dann lass die Gabe stehen und geh zuerst hin und versöhne dich. Der Zugang zum Thron ist grundsätzlich frei. Aber wenn wir nicht das Blut Jesu in Anspruch nehmen für unseren Zugang, indem wir sagen, ja, ich kann eh mit meiner Sünde so zu ihm auch hinkommen, das ist egal. Er hat ja grundsätzlich den Zugang geöffnet. Also kann ich ja auch, obwohl ich negative Gedanken habe oder schlecht geredet habe oder mich mit anderen zusammengebackelt habe gegen irgendjemanden. Das ist egal. Nein, das ist nicht egal. Das sagt dieser Brief. Das heißt, wir müssen besprengt in unserem Herzen in Anspruch nehmen, das, was Gott, was Jesus für uns getan hat, und so reingewaschen von dem und erlöst von dem bösen Gewissen, von dem schlechten Gewissen, das mit der Sünde immer einhergeht. Wenn wir reingewaschen sind, sind wir reingewaschen. Wenn es vergeben ist, ist es vergeben. Und wehe, wenn jemand das wieder hervorruft. Das ist auch Schuld, wenn wir einander dauernd auf das hinbecken, was schon längstens vergeben ist. Vergeben ist vergeben. Bei Gott, wir müssen es nicht vergessen, aber vergeben ist vergeben. Und darum dürfen wir diese Vergebung immer in Anspruch nehmen. Das ist das Schöne, das Köstlichste an der Buße. Vergebung ist Vergebung. Und deswegen müssen wir keine Angst zu haben, vor Gott unser Herz zu öffnen und sagen, erforsche es. Denn wenn dann irgendetwas aufgedeckt wird, dann müssen wir nicht irgendwelche Bußmärsche oder sonst irgendetwas machen. Oder was auch immer an Dingen. Sondern das Blut Jesu nehmen und es über unser Herz sprengen lassen und sagen, Herr, bedecke mein Herz mit deinem Blut. Wasche mich rein von diesem, was du mir jetzt gezeigt hast, durch dein kostbares Blut. Und im Moment ist es geschehen. Das ist großartig. Und das ist sozusagen das eine, was hier von allergrößter Bedeutung ist. Und nun ein weiteres, was hier in den nächsten Versen dann auch zum Ausdruck kommt, ist, wo es heißt, also wenn wir einen Hohepriester haben, der uns den Zugang zu dem Thron Gottes geöffnet hat, dann ist es normal, dann ist es die logische Konsequenz, dass wir mit einem aufrichtigen Herzen, besprengtem Herzen, mit einem Herzen, das bereit ist, auch in der Gegenwart Gottes mir zu zeigen, zu lassen, was Sünde ist, damit sie vergeben wird. Das ist sozusagen die erste Konsequenz. Eine weitere Konsequenz, nicht, der Hebräerbrief schreibt ja nicht alle Konsequenzen, aber er beschränkt sich hier auf einiges. Und er sagt dann, lasst uns deswegen, weil wir freien Zugang haben zum Thron Gottes, nun festhalten, unwandelbar festhalten an dem, Vers 22, glaube ich, ist das, oder ist das schon 23? Ja, das ist es hier. Lasst uns an das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Unwandelbar festhalten. Ihr Lieben, was ist das Bekenntnis der Hoffnung? Menschen, die einen freien Zugang zu dem Thron Gottes haben, die sollen festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Wenn im Neuen Testament, auch im Alten, im Neuen Testament besonders, von Hoffnung die Rede ist, also die Hoffnung eines Jüngers Jesu, dann ist natürlich immer etwas gesagt über die Zukunft. Wir sollen etwas festhalten, was in der Zukunft uns von Gott zugesagt ist. Das ist noch nicht eingetreten, es ist noch eine Hoffnung, aber es ist eine Hoffnung, die begründet ist in einer Zusage Gottes, in einer Verheißung Gottes, was er verheißen hat. Und an dem sollen wir festhalten, bis ans Ende unseres Lebens. Das ist die Konsequenz. Wenn wir schon einen freien Zugang haben zu ihm, dann sollen wir auch festhalten an dem, was er uns gesagt hat, was sein wird. Das Wort Hoffnung verbindet sich im Neuen Testament am meisten mit der letzten Zukunft eines Christen, nämlich mit der Wiederkunft Jesu, mit der Auferstehung der Toten, mit dem ewigen Leben in der Herrlichkeit Gottes. Diese Dinge so im Großen und Ganzen werden also mit dem Erbe, das auf uns wartet. Lasst uns festhalten daran. Jesus kommt, ganz gewiss. Lasst uns festhalten daran. Wir werden einen wunderschönen Auferstehungsleib haben. Lasst uns festhalten daran, dass wir sozusagen die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und lasst uns es nicht zu, dass durch das Leben, durch vielleicht die Länge des Lebens, manches uns aus dem Blick, aus der Perspektive gerissen wird. Denn der Blick auf die Hoffnung, also auf das, was uns zugesagt ist, das spornt uns an. Ihr Lieben, es ist einfach so, der Ansporn, Jesus nachzufolgen, liegt auch darin, dass es eines Tages ein Erbe für uns gibt, dass uns eine Hoffnung zugesagt ist, auf das wir zulaufen und das wir festhalten. Das war die Hoffnung der Märtyrer zu allen Zeiten. Sie haben ihr Leben gelassen, auch wenn sie erst 20 Jahre alt waren, weil sie gesagt haben, wir versäumen hier nicht jetzt unser Leben. Wir halten fest an der Hoffnung, und die Hoffnung ist aber das viel Größeres. Das liegt vor uns, das liegt in der Zukunft, das liegt in der Ewigkeit. Und damit ist es auch verbunden. Aber ihr Lieben, das hat nicht nur dieses Wort Hoffnung, so ist es meistens gebraucht, mit dieser zukünftigen Hoffnung zu tun, sondern auch mit der Hoffnung, die darin besteht, dass Gott uns Verheißungen für unser Leben gegeben hat. Hier auf dieser Erde. Also lasst uns festhalten an der zukünftigen Hoffnung und lasst uns festhalten in der Erwartung, dass das, was Gott gesagt hat, er auch hier auf Erden tun wird. Mit meinen Kindern, mit meiner Familie, mit meiner Arbeit, mit meiner Vision, mit meiner Berufung und was auch immer es ist. Lasst uns festhalten. Festhalten. An dem Festhalten hängt so viel, ihr Lieben. Weil wenn wir uns festhalten, dann heißt es, wir haben es immer im Blick. Und darum ist es wichtig, dass wir verstehen, das Leben mit Jesus ist nicht ein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathon. Ein großer Unterschied. Bei einem Marathon, da geht es um die ganze Länge der Strecke. Da geht es um eine Ausdauer, da geht es um Ausharren, da geht es um Standfestigkeit und Standhaftigkeit. Das heißt, durch die ganze Strecke hindurch, denn die Möglichkeit ist sehr groß, dass man schlapp macht, dass man müde wird, dass man lau wird, dass geistlich gesehen im Laufe der Jahre die Dinge dieser Welt wieder mehr ein Fixpunkt in unseren Augen werden als die Hoffnung, auf die wir zugehen und die wir anfangen ein bisschen zu verbröseln. Ihr Lieben, es sind zu viele Leute, die einen wunderbaren Anfang mit Jesus gemacht haben, sind auf der Marathonstrecke wieder zurückgeblieben, lau geworden und abgefallen. Sie haben nicht festgehalten. Und keiner kann für sich die Hand ins Feuer legen und sagen, bei mir passiert das sicher nicht. Wir brauchen diese Ermutigung. Wir brauchen diese Aufforderung. Wir brauchen diese gegenseitige Hilfe. Lasst uns helfen einander, dass wir festhalten an der Hoffnung, die uns gegeben ist. Und lasst uns anspornen zu dieser Hoffnung. Und zwar mit der Begründung, die auch hier gegeben wird, denn Gott ist treu. Und das, was er gesagt hat, das wird er auch tun. Und ein letztes, lasst uns aufeinander Acht haben. Ihr Lieben, das ist herrlich, es geht von dieser Sache aus, weil wir einen Hohepriester haben, der uns Vers 19 war das, der uns einen Zugang ins Heiligtum verschafft hat. Darum lasst uns. Das ist das dritte, lasst uns jetzt, ja? Mit aufrichtigem Herzen und dann festhalten an der Hoffnung. Und jetzt lasst uns aufeinander Acht haben. Ihr Lieben, das ist ein wunderschönes Wort. Lasst uns aufeinander Acht haben. Ihr Lieben, das redet davon, dass wir als Jünger Jesu auf unserem Weg eine Verantwortung haben füreinander. Eine positive Verantwortung haben füreinander. Und das ist etwas Wunderschönes. Das ist sozusagen etwas, Das Gegenteil von dem ist Gleichgültigkeit. Wenn der Leib Christi von Gleichgültigkeit geprägt ist, stirbt er. Wenn man nicht mehr sozusagen in dieser Weise, in dieser Haltung, da ist von einer Haltung die Rede, aufeinander Acht haben, seht ihr, das ist wie zum Beispiel beim Kain und Abel. Wie Kain den Abel umgebracht hat, hat Gott gefragt, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und Abel sagt, weiß ich nicht, bin ich der Hüter meines Bruders? Das ist Gleichgültigkeit. Das ist nicht das, sozusagen, wofür wir Christen geworden sind. Dieses Wort spricht sehr deutlich gegen jedes Einzelgängertum im christlichen Bereich. Wir sind zusammengefügt zu einer Familie. Wir sind zusammengefügt zu einem Leib. Und in 1. Korinther 12 wird dieser Leib beschrieben. Und an einem dieser Verse sagt das auch dann der Apostel Paulus sehr deutlich, wir sind zu einem Leib zusammengefügt worden, damit wir einander unterstützen. Das ist der Sinn. Damit wir einander unterstützen. Damit wir füreinander sorgen. Und das ist sozusagen das, was hier jetzt als Großes im Hintergrund steht, wo dass der Apostel meint, dass wir ein Leibempfinden bekommen. Jede Gemeinde muss ein Leibempfinden bekommen. Dass wir füreinander sorgen. Dass wir in einer positiven Weise aufeinander Acht haben. Nun, ihr Lieben, es gibt auch ein negatives Aufeinander Acht haben. Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Ein negatives Aufeinander Acht haben ist, ich passe auf den anderen auf, dass er keinen Fehler macht. Und wenn er einen Fehler macht, dann kriegt er einen über den Kopf, dann wird das gleich mit anderen besprochen, dann entsteht gleich eine Klick, eine negative gegenüber einer Person. Versteht ihr? Das ist auch aufpassen. Kontrollieren, dauernd schauen, ob da irgendetwas nicht stimmt und sich erfreuen fast. Das ist nicht das Achthaben, von dem die Rede ist. Es ist hochinteressant. Ich habe diese Stelle, die ist mir angesprungen, also diese ganze Stelle da. Ja. Deswegen predige ich auch heute darüber. Und zwar auch aufgrund, das war ein besonderer Moment, wo ich gelesen habe, wie es hier heißt, dass wir aufeinander Acht haben, und jetzt kommt es, um uns zur Liebe anzureizen. Huidibuidi. Das ist ja ein komplett anderes Acht haben aufeinander, als wir das so verstehen. Ja? Wenn wir zu jemandem sagen, pass auf den, ja, dann ist das eine ganz andere Sache. Aber das ist manchmal auch in der Gemeinde so, in einem negativen Sinne. Und das, was gemeint ist, ist ja hier, lasst uns aufeinander Acht haben, indem wir zur Liebe anreizen. Indem wir den anderen zur Liebe anspornen. Ist das nicht großartig? Das ist unsere Verantwortung füreinander. Nicht ihn kritisch zu begutachten und dann negative Worte über ihn sagen, sondern ihn anspornen zur Liebe. Wie geschieht das? Ihr Lieben, der beste Ansporn, wie wir andere zu etwas hinführen wollen, ist, dass wir zuerst genau das selber tun. Wenn ich den anderen liebe, auch wenn er mir nicht zu Gesicht steht, auch wenn ich einiges gegen ihn hätte und ich ihn liebe, dann ist das größte Vorbild, das ich geben kann, einen anderen ein Beispiel zu geben durch meine Haltung ihm gegenüber, dass auch ein anderer zur Liebe angespornt wird. Ihr Lieben, wir spornen einander zur Liebe an, indem wir selber lieben. Nicht indem wir sagen, du, sondern indem in meinem Herzen, das gereinigt ist von dem du, ja, eine Liebe wächst zu diesem anderen hin. Ganz egal, um wen es sich handelt. Und Liebe ist ansteckend. Genauso ist auch ein böses Reden ansteckend. Versteht ihr? Wozu sollen wir uns anreizen? Nicht dazu, dass noch mehr Leute böse über irgendjemanden denken, sondern umgekehrt. Da soll unser Anreiz sein. Wo das passiert, wo Menschen böse übereinander reden oder über jemanden, da haben wir die Aufgabe, es zu stoppen. Das ist nicht die Art, wie wir von Jesus gelehrt sind, miteinander umzugehen. Aber dass wir einander zur Liebe anreizen. Ihr Lieben, wenn jeder von uns, ich sage es einmal bildhaft, um sich herum eine Atmosphäre von Liebe schafft, dann ist das erstens unglaublich attraktiv. Menschen, die dann in diese Atmosphäre eintauchen, die spüren etwas von angenommen sein, nicht bekrittelt werden. Die spüren etwas von Wohlbefinden, auch mit seiner Schuld, die der andere vielleicht hat. Aber das ist eine Atmosphäre, die letztlich verändert. Und das hat Einfluss auf den anderen. Nicht immer nur sozusagen, dass wir andere ständig sozusagen beobachten, dass sie ja nichts Verkehrtes tun, ist extrem jetzt gesagt natürlich alles, ja, sondern dadurch, dass wir einander Liebe zeigen, dass wir den anderen annehmen. Das ist die beste Situation, wo Gott den Menschen überführen kann von seiner Sünde. In Liebe, wo Liebe geübt wird, wo ein Einfluss der Atmosphäre der Liebe ausgeht. Ihr Lieben, das ist so, wenn von jedem, so wie, Aura, das ist ein falsches Wort, ja, sondern ein Geist ausgeht, wo Liebe schwingt, das würde die Gemeinde total verändern. Total. Ihr Lieben, das ist so entscheidend, dass wir sozusagen, und dasselbe ist auch, lasst uns auch Acht haben, heißt es dann, zu guten Werken anzureizen. Ja, wie reize ich jemanden zu guten Werken an, indem ich selber gute Werke tue? Das Vorbild reizt. So hat auch Paulus das gesagt, im Zusammenhang mit der Missionierung der Juden. Ihr Heidenchristen, ihr sollt sie durch eure Liebe anreizen, dann werden sie erkennen, wer Jesus ist. Nicht, indem ihr schimpft mit ihnen, indem ihr das Kreuz ihnen auf den Kopf schlägt, sondern liebt sie, reizt sie an. Die Juden, meine ich, ja. Das ist die beste Voraussetzung, dass sie erkennen. Und deswegen, es muss um uns herum so eine Atmosphäre wachsen, dass wir einander wohlfühlen in unserer Gegenwart. Und dass dadurch eine Ansteckung passiert, eine Epidemie ausbricht, sozusagen unter uns. Diese Art von Liebe, die von Jesus her in unser Herz gegossen ist, wie es heißt. Und dazu sollen wir uns helfen. Das heißt, lasst einander Acht haben, um uns zur Liebe anzureizen, zu guten Werken anzureizen. Indem ich selber gute Werke tue, provoziere ich, dass auch der andere darüber nachdenkt, dass auch der andere in diesem Einflussbereich hineinkommt, darüber nachzudenken über seine guten Werke. Das muss nicht mit Worten geschehen, sondern mit dem, was ich tue. Ihr Lieben, das ist entscheidend. Unser eigenes Herz, das rein ist im Zusammenhang mit Liebe und auch, das bereit ist zu sagen, ja Herr, ich bin bereit, gute Werke zu tun. Ein gutes Werk ist das, was in Übereinstimmung steht mit dem Willen Gottes. Das ist gut, nicht was ich für gut halte, ja? Sondern etwas ist gut, was mit dem guten Vater zu tun hat, mit der Güte des Vaters, was in Übereinstimmung steht mit ihm. Das ist gut. Um das geht es. Und das Letzte, das will ich jetzt nur kurz erwähnen, weil es dazugehört, dann in Vers 25, lasst uns sozusagen, das ist dieses Letzte, was dann noch kommt, nicht, es heißt hier in dem, aber es ist im Grunde genommen auch einzuleiten mit lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, was bei einigen Sitte geworden ist, sondern lasst uns ermuntern dazu. Ihr Lieben, hier geht es nicht um eine gesetzliche Teilhabe, dass man sagt, wir sind verpflichtet, alle müssen immer zu allen Veranstaltungen hier sein. Das ist eine Regel, die nicht das Herz betrifft, sondern die nur eine äußere Regel ist. Was gemeint ist, ist, dass wir erkennen die Bedeutung von Gemeinschaft. Das ist es. Dass wir erkennen, die Bedeutung von Gemeinschaft, wie wichtig es ist in den Augen Gottes und auch für mich, dass ich mit Geschwistern zusammenkomme, ob es Gottesdienst ist oder andere Veranstaltungen in der Gemeinde, dass wir zusammenkommen, weil es Gott so sehr am Herzen ist, dass wir nicht als Einzelgänger sozusagen leben, sondern dass wir diese Verantwortung haben. Ihr Lieben, wenn Menschen, es ist ja leider auch dann so, wenn Menschen anfangen, Versammlungen nicht mehr zu besuchen, dann ist Alarm. Es geht um eine Haltung. Ihr Lieben, es geht ja nicht darum, dass wir einander eine Peitsche schwingen und sagen, du musst, und jetzt treiben wir alle zu den Veranstaltungen hin. Das ist verrückt. Aber wenn es in Menschen keinen Zug mehr gibt, keinen inneren Zug mehr, eine Leidenschaft, ein Bewusstsein. Es gibt Menschen, die sagen, für mich ist es die größte Strafe, wenn ich nicht an einem Gottesdienst teilnehmen kann. Ist das nicht super? Die haben so einen Zug, dass sie sagen, wir versäumen etwas. Erstens die Gemeinschaft, zweitens, dass wir gemeinsam vor Gott stehen können, drittens, dass Gott ja mit uns gemeinsam handelt. Ihr Lieben, vieles von dem, was Gott an mir tut, tut er nicht direkt, sondern das tut er über andere. Das tut er über Gemeinschaft. Er redet in Gemeinschaft. Er gibt der Gemeinschaft eine gemeinsame Vision. Wenn wir uns daran heraushalten, aus diesen Dingen, wo das passiert, dann ist es ein Schaden für uns. Und darum anspornen auch hier, dass wir sozusagen uns anspornen im guten Sinne, die Versammlungen nicht zu versäumen oder die Versammlungen nicht zu verlassen. Nicht, weil wir so tolle Dinge dort tun, sondern es geht um eine innere Haltung, dass ich weiß, das gefällt Gott. Und wenn es noch so langweilig dort wäre. Es gefällt Gott. Das ist ein ganz anderes Denken. Das ist Leibgedanke. Wo wir sagen, wir gehören zusammen, wir müssen auch zusammenkommen und miteinander das von Gott her empfangen, was er für jeden von uns und gemeinsam vorhat. Das ist eine interessante Stelle. Und vor allem, lasst uns das mitnehmen. Im Gebet hinzutreten zum Thron Gottes mit einem wahrhaftigen Herzen. Wäre schön, wenn wir das jetzt so praktizieren zu Hause, wenn wir ins Gebet kommen, unser Herz zuerst prüfen. Wenn wir in den Hauskreis gehen, dass wir unser Herz zuerst prüfen. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, unser Herz prüfen. Bevor wir in die Anbetung eintreten, dass wir unser Herz prüfen. Oder auch mittendrin, dann kann der Gott offenbaren. Es hängt ja von unserer Bereitschaft ab. Wenn wir zum Altar des Herrn, also Tisch des Herrn kommen und so weiter, dass das eine ganz normale Sache wird. Und nicht so, oh, muss ich auch noch machen, abhaken und so weiter. Dem hat das nichts zu tun. Und das andere ist eben, dass wir uns verstehen lernen als eine Gemeinschaft, die im positiven Sinne aufeinander Acht hat, dass wir einander zur Liebe anspornen. Es wäre das Schönste, was jemand über mein Leben, wenn ich gestorben bin, sagen könnte, er hat andere zur Liebe angespornt. Amen. Herr Jesus, wir wollen eine solche Gemeinde sein. Und du hast ja schon längstens angefangen, uns dazu zu machen. Aber du willst noch tiefer gehen. Und das ist so wunderbar. Du hörst nicht auf. Da gibt es noch viel tiefere Dimensionen dessen, was du uns gesagt hast in deinem Wort. Und das ist gar nichts Bedrückendes, gar nichts Schweres. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir das richtig verstehen. Es geht um Vertiefung. Es geht darum, dass wir dir viel näher kommen. Es geht darum, dass du uns noch viel mehr gebrauchen kannst. Und darum, Herr, weil du alles für uns getan hast, müssen wir uns nicht schämen, wenn wir in unseren Herzen Dinge entdecken, die dir nicht gefallen. Müssen wir uns überhaupt nicht schämen, weil wir es dir bringen dürfen mit aufrichtigem Herzen. Und du wirst mit deinem Blut uns reinwaschen. Denn dafür hast du es vergossen. Und das ist Glück und Freude. Herr, die Freude der Buße, die soll in unserem Herzen groß werden. Herr, mach uns auch zu Menschen, jeden Einzelnen von uns, wo wir so füreinander sorgen, dass wir einander zur Liebe anreizen. dadurch, dass wir anfangen zu lieben. Und dass wie ein Schneeballsystem sozusagen weitergeht. Und wir nicht warten, bis der andere uns liebt, sondern dass wir lieben. Denn das ist das höchste Gebot, das du uns gegeben hast. Und darum dürfen wir dir vertrauen, Herr, dass auch dieser Liebespegel, den du über uns schon ausgegossen hast, noch mehr wird, noch tiefer wird, noch größer wird. Dass es wie ein Strom der Liebe, ein tiefer Teich von Liebe ist, in dem wir miteinander auch baden können und wo andere Menschen hereinkommen, sofort das spüren, dass sie hier angenommen sind, weil deine Liebe sie überschwemmt, durch unsere Liebe. Herr, mach uns zu solchen Menschen. Und danke, Herr, dass du uns mit uns auf dem Wege bist und dass du uns da weiterführen wirst. Amen.